Ich lese aus Psalm 93. Der Herr regiert als König. Er hat sich mit Majestät bekleidet. Der Herr hat sich bekleidet. Er hat sich umgürtet mit Macht. Auch der Erdkreis steht fest und wird nicht wanken. Dein Thron steht fest von Anbeginn. Von Ewigkeit, Herr, bist du. Die Wasserströme brausen, o Herr. Die Wasserströme brausen stark. Die Wasserströme schwellen mächtig an. Doch mächtiger als das Brausen großer Wasser, mächtiger als des Meeres Wogen, ist der Herr in der Höhe. Deine Zeugnisse sind sehr zuverlässig. Deinem Haus geziemt Heiligkeit, o Herr, für alle Zeiten.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr da seid und dass wir jetzt gemeinsam in Gottes Wort reinschauen dürfen. Ich möchte, bevor ich gleich mit der Predigt starte, auch nochmal die Möglichkeit nutzen, um ein ganz herzliches Dankeschön an alle Mitarbeiter, die Zeit, Kraft, Energie und bestimmt auch ein paar Nerven eingesetzt haben in dieser Musical-Woche. Ihr seid ein großes Geschenk an unsere Gemeinde, dass ihr euch so einbringt. Das ist nicht selbstverständlich und ich glaube, es gibt kaum einen größeren Dienst, als den Kleinsten, den Größten groß zu machen. Und darum geht es ja in solchen Wochen. Also vielen Dank euch. Und noch eine andere Einladung. Am 7.11. haben wir als Gemeinde, es geht jetzt für alle Gemeindemitglieder, ein Forum zum Thema Taufe und Mitgliedschaft. Und da wollen wir euch gerne als Älteste mit reinnehmen in unsere Gedanken. Und deswegen wäre es schön, wenn ihr euch da Zeit für nehmt. Das ist am 7.11. um 17 Uhr, das ist ein Sonntag. Nachmittags hier, tragt euch gerne diesen Termin ein. Wir wollen Gottes Wort aufschlagen. Wir befinden uns in den Sendschreiben und sind in Kapitel 2 der Offenbarung ab Vers 12 bis 17. Und bevor ich gleich den Text lese, möchte ich, dass du dich kurz an das erinnerst, was wir vorhin gesungen haben. Weil mir das ganz, ganz wichtig ist heute. Wir haben vorhin gesungen, dass Jesus gut und gnädig ist. Dass er gut und gnädig ist, dass er voller Barmherzigkeit ist. Und wenn wir Texte lesen, so wie den heute, dürfen wir das nie vergessen. Weil das wird knackig heute. Das Sendschreiben an die Gemeinde in Pergamon ist heavy, sage ich jetzt mal in Neudeutsch. Das hat richtig was zu sagen für uns. Es packt unser Herz an, es hat mein Herz unter der Woche angepackt. Und ich hoffe, dass du bei all dem, was Jesus jetzt sagt, nie vergisst, dass es der gleiche Jesus ist, der gut und gnädig ist, der am Anfang der Offenbarung sagt, ich liebe meine Gemeinde. Und deswegen vergiss es nicht und ich hoffe, dass du Gottes Wort an dein Herz ranlässt heute. Lass uns gemeinsam lesen, Offenbarung Kapitel 2, die Verse 12 bis 17. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, dies sagt der, der das zweischneidige, scharfe Schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist, und du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israels hinzustellen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast du auch solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Tu nun Buße. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Lass mich noch kurz beten. Vater, ich danke dir für dein lebendiges Wort heute Morgen. Und ich will dich bitten, dass du mir jetzt hilfst beim Reden und mir Vollmacht und Ruhe gibst und Frieden in mein Herz, dein Wort und nur dein Wort weiterzugeben. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen und Ohren öffnest, damit dein Wort in unser Herz fällt und wir dich reden hören in unser Leben hinein. Danke, dass du da bist und redest, dass du ein lebendiger Gott bist und uns liebst. In Jesu Namen. Amen. Vor einigen Jahren gab es einen kuriosen Fall in Deutschland und eine Zeitung berichtete darüber, wie zwei Teenager wohl nach der Schule in einen Laden reingingen und sich was zu essen kaufen wollten. Und sie wollten gerne ein Schnitzelbrötchen. Sie hatten aber nur so viel Geld dafür ein Frikadellenbrötchen. Die beiden pfiffigen Jungs machen was? Sie vertauschen die Preisschilder. Sie kamen nicht weit, direkt an der Kasse. Der geübte Ladenbesitzer merkte sofort, hier stimmt was nicht. Das ist nicht das Frikadellenbrötchen, was ihr da habt. Das ist das Schnitzelbrötchen. Und die beiden Jungs mussten eine Strafe zahlen. Die Preisschilder vertauscht. Und es geht doch nur um ein paar Euro. Ich musste diesen Fall bearbeiten, als ich mal eine kurze Zeit lang Rechtswissenschaften studiert habe. Ja, das war eine Zeit ganz weit hinten in meinem Leben. Und ich habe mich wieder daran erinnert und habe gemerkt, ist das nicht ein passendes Bild für unsere Zeit? Jemand hat die Preisschilder vertauscht. In unserer Gesellschaft werden Wahrheiten und Werte verrückt und vertauscht. Und Chaos bricht aus. Was ist noch wahr? Was ist noch gut? Was ist richtig? Wir leben in einer Zeit, die ohne Wahrheit nicht leben kann, aber dennoch argwöhnisch auf Wahrheit blickt. Ist Wahrheit wirklich so wichtig? Kann nicht jeder selbst entscheiden, was wahr für ihn ist? Kann nicht jeder selbst schauen, wie er die Preisschilder festlegt? Und diese Haltung macht selbst vor Christen keinen Halt. Es gibt diesen Schlachtruf, den Christen selbst entworfen haben. Liebe vereint, Wahrheit entzweit. Und deshalb schließt man daraus, lass uns weniger über Wahrheit reden und Überzeugungen. Dir ist das wichtig, mir ist das wichtig. Hauptsache, wir lieben Jesus. Um im Bild zu bleiben, die Preisschilder sind nicht so wichtig. Wichtig ist doch, dass wir alle eine gute Beziehung zum Ladenbesitzer haben. Ich glaube, der Ladenbesitzer findet das nur nicht so cool. Ist Wahrheit nicht so wichtig? Jesus gibt uns in den Sendschreiben Nummer 3 und Nummer 4 eine ziemlich klare Antwort. Er sagt, doch. Ja, während Jesus der Gemeinde in Ephesus sagt, ich will, dass du mich wieder von ganzem Herzen lieb hast, ruft er den Gemeinden in Pergamon und Thyatira, das schauen wir uns nächste Woche an, zu, ich will, dass ihr euch wieder von ganzem Herzen und kompromisslos für meine Wahrheit einsetzt. Und zwar für meine ganze Wahrheit und nicht nur einen Teil. Ja, wir schauen uns heute das dritte Sendschreiben der Offenbarung an. Jesus schreibt einen Brief an eine Gemeinde in Pergamon. Und wir werden gleich merken, hier schreibt ein Jesus, der kompromisslos ist. Nicht lieblos, aber kompromisslos. Das ist kein Gegensatz bei Jesus. Und er schreibt an eine Gemeinde, die sich auf Kompromisse eingelassen hat. Und es sind drei Dinge, die Jesus dieser Gemeinde sagt. Er lobt sie für ihre leidenschaftliche Treue. Dann kritisiert er sie aber dafür, dass sie gefährliche Kompromisse zulassen. Und er erinnert sie an das, was Gott ihnen verheißt. Gut gemacht, kehr um, schau nach oben. Gut gemacht, kehr um und schau nach oben. Beginnen wir mal ganz vorne. Nach den Informationen von Open Doors sind in den 50 Ländern mit der stärksten Christenverfolgung rund 309 Millionen Christen einem sehr hohen Maß an Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt. 90% aller Menschen, die wegen ihrer Religionszugehörigkeit getötet werden, sind Christen. 80% aller Diskriminierung aus religiösen Gründen trifft Christen. Man geht davon aus, dass wir jedes Jahr 100 bis 150.000 Märtyrer haben. An einigen Orten leben unsere Geschwister unter großer Gefahr ihren Glauben aus. Nicht alle erleben systematische Verfolgung, aber doch sehr häufig großen Druck. Es kostet sie richtig etwas, Christ zu sein. Und die Sendschreiben machen genau das zum Thema. Das haben wir letzte Woche gesehen. Die Christen in Smyrna mussten wegen ihres Glaubens total viel ertragen. Lästerung, Armut, Verleumdung, Verfolgung. Und auch die Gemeinde in Pergamon war richtig herausgefordert. Das merken wir direkt zu Beginn des Briefes. Schaut mal, wie Jesus in Vers 13 beginnt. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch in den Tagen Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Es ist offensichtlich, dass die Gemeinde keinen leichten Stand hatte. Ja, wie Jesus allein schon die Stadt Pergamon nennt, wo der Thron des Satans ist. Ja, Las Vegas ist Sin City, die Stadt der Sünde. Paris ist die Stadt der Lichter. New York, die Stadt, die niemals schläft. Pergamon war für Jesus die Stadt, wo Satan wohnt. Warum diese Bezeichnung? Pergamon war eine extrem wichtige Stadt in der damaligen Zeit. Sie lag nördlich von Smyrna und war vor Ephesus die Hauptstadt der römischen Provinz Kleinasien. Es war der Sitz des römischen Statthalters, der das sogenannte Recht des Schwertes besaß. Er hatte damit die Macht, Menschen, die als Feinde des Kaisers galten, einfach so hinrichten zu lassen, ohne Prozess. Und vor allem war diese Stadt für die vielen Tempel bekannt. Geschichtsschreiber sprechen davon, dass die Stadt kontinuierlich von dem Geruch von Opferfleisch durchzogen war. Die ganze Zeit. Hier gab es Tempel für Athena, für Asklepios, den Schlangengott der Heilung und Medizin, und natürlich für Zeus. Der Altar für Zeus stand auf einem Hügel in der Stadt, der die ganze Stadt überragte. Und dieser Altar sah aus wie ein Thron. Pergamon war aber vor allem ein Zentrum für Kaiserverehrung. 29 vor Christus wurde ein großer Tempel für den göttlichen Augustus eingeweiht. Wenn es eine Stadt gab, die für den Kaiserkult bekannt war, dann diese. Die Stadt bekam sogar den Titel Wächterin des Kaiserkultes. Das war der große Stolz der Bürger. Diese Stadt, die Teilnahme an der Kaiseranbetung war ein absolutes Muss. Es war eine lokalpatriotische Pflicht, daran teilzunehmen. Und wir können uns also vorstellen, was für einen gesellschaftlichen und sozialen Druck die Christen in Pergamon ausgesetzt waren, oder? Es war mittlerweile akzeptiert, dass die jüdischstämmigen Bewohner nicht an der Anbetung des Kaisers mitmachen. Das tolerierte man allgemein. Aber bei den Christen war das anders. Die Gemeinden bestanden vor allen Dingen aus Menschen, die früher Teil dieser Kultur waren. Sie waren darin aufgewachsen, hatten bei allem mitgemacht, was zu diesem religiösen und gesellschaftlichen Leben in Pergamon gehörte. Aber jetzt waren sie Christen geworden und hatten sich von einem Tag auf dem anderen von allem getrennt. Und dazu gehörte auch, dass sie sich vom Kaiserkult absagten. Und das war richtig riskant. Sie riskierten damit ihre wirtschaftliche und finanzielle Sicherheit, weil niemand mehr mit ihnen zusammenarbeiten wollte. Sie riskierten vor allem, sozial und gesellschaftlich ausgegrenzt zu werden. Sie waren gebrandmarkt als die, die nicht mehr dazugehören. Sie verloren jegliche Anerkennung und jeden Respekt. In Pergamon gab es wahrscheinlich keine von oben verordnete Christenverfolgung. Und trotzdem mussten sie um ihr Leben fürchten. Denn mit ihrer Entscheidung für Jesus und der Absage vom Kaiserkult sorgten sie nicht einfach nur für fragende Gesichter in Pergamon, sondern zogen den Hass einer ganzen Stadt auf sich. Sie waren Feinde des Kaisers und Feinde der Kultur. Zu bekennen, dass Jesus und nicht Cäsar Herr ist, war ein Schlag ins Gesicht der Bewohner dieser Stadt. Und das hatte Folgen. Dieses Bekenntnis war extrem gefährlich. Jesus spricht in seinem Brief von einem gewissen Antipas, der zum Märtyrer wurde. Man weiß nicht genau, wer dieser Mann war. Es gibt Vermutung, dass es der Pastor dieser Gemeinde war. Einer christlichen Tradition zufolge wurde er von den Bürgern in einem Mob durch die Stadt getrieben und dann lebendig verbrannt, weil er sich weigerte, den Kaiser anzubeten. Und Jesus lobt diese Gemeinde, zumindest einen Großteil von ihnen. Er lobt sie für ihre Treue. In diesem Klima von Hass, Diskriminierung und Ausgrenzung sagt er zu ihnen, gut gemacht, gut gemacht. Du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, trotz der Gefahr, so viel zu verlieren, was dir wichtig ist. Ein großer Teil dieser Gemeinde stand treu zu Jesus. Sie blieben treu und einer von ihnen, Antipas, ihm kostete diese Treue das Leben. Und Jesus, und das finde ich spannend, ich will, dass du das nicht übersiehst, Jesus würdigt diesen Mann und seine Treue so sehr, dass er ihn in Vers 13 meinen treuen Zeugen nennt. Diesen Titel trägt Jesus im Kapitel 1 der Offenbarung. Jesus ist der treue Zeuge. Und Jesus ist so stolz auf diesen Mann, dass er so treu war. Du bist mein treuer Zeuge. Das ist mein treuer Zeuge. Dieser Mann war ein riesiges Licht in dieser dunklen Stadt und mit ihm einige seiner Geschwister. Aber Jesus lobt diese Gemeinde nicht nur. Da ist noch mehr, was wir unbedingt mitnehmen müssen. Schaut mal, wie der Brief beginnt. Vers 13. Ich weiß, wo du wohnst. Das ist normalerweise immer eine Androhung in Filmen, ne? Bei Jesus ist das keine Androhung. Bei Jesus ist das riesiger Trost. Er kennt und sieht die herausfordernde Situation. Er kennt die besonderen Umstände in dieser Stadt. Er ist bei seiner Gemeinde. Er ist nicht weit weg. Er sieht sie. Und er schreibt ihnen, hey, ich weiß, unter welchem Druck du stehst. Ich weiß, dass es dir so vorkommt, als würdest du mitten in der Hölle leben. Aber ich bin da. Ich bin da. Und habt ihr gemerkt, wie Jesus sich hier vorstellt in Vers 12? Dies sagt der, der das zweischneidige, scharfe Schwert hat. Ja, zu einer Gemeinde, die im politischen Zentrum Roms sitzt und eigentlich von außen betrachtet dieser Macht komplett ausgeliefert ist, sagt Jesus, ich habe das Schwert. Ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden. Einer Gemeinde, die sich in diesen Zeiten ausgeliefert und machtlos vorkam, sagt er, ich kenne deine Situation ganz genau. Ich habe dich nicht aus dem Blick verloren und glaub mir, ich habe das Schwert und sonst niemand. Und das muss ein riesiger Trost für die Gemeinde damals gewesen sein. Stellt euch das einfach nur mal vor. Da geht die Nachricht durch die Hauskreise. Unser Pastor wurde gerade verbrannt. Und der Sonntag steht vor der Tür. Gehe ich zum Gottesdienst oder nicht? Werde ich mich in die Reihen stellen und sagen, ich glaube an Jesus, dass er der Herr ist und damit riskieren, dass mit mir das Gleiche passiert wie mit meinem Pastor? Das ist die Situation. Und Jesus sagt zu ihnen, ihr habt festgehalten. Ihr wart treu. Selbst in diesen Tagen seid ihr zum Gottesdienst gegangen. Habt ihr weiter bekannt. Habt ihr weiter festgehalten am Glauben. Warum konnten die das? Weil sie wussten, nicht der römische Statthalter und auch nicht die Bürger in dieser Stadt haben das Schwert. Jesus hat das Schwert. Die können mich töten, aber sie können mir nicht mein Leben nehmen. Wenn ich weiß, dass mein Jesus das Schwert hat, dann gibt mir das die Kraft, ihm treu zu sein. Wenn ich weiß, dass ich nicht ausgeliefert bin, sondern tief verborgen und sicher in seinen Händen, dass er sich vor mir stellt mit seinem Schwert, dann bekomme ich immer wieder neuen Mut, ihm treu zu sein. Und ich möchte dir, bevor wir weitergeben, eine Sache, den Vers, den ich fand ihn so cool. Ich habe diese Woche nochmal den in mich hineinsinken lassen, was da steht in 1. Johannes 4, Vers 4. Dass wir das nie vergessen. Der, welcher in dir ist, ist größer als der, welcher in der Welt ist. Er ist immer größer. Er ist immer größer als jede Macht und jeder Umstand, der dir noch so verzweifelt vorkommt. Jede Finsternis, die sich in deinem Leben aufbauen könnte. Er ist größer. Er ist immer größer. Und er wohnt in dir. Und das soll dir und mir Kraft geben, in unserem Pergamon treu zu sein. Denn ganz ehrlich, unsere Zeit und unsere Kultur unterscheiden sich gar nicht so sehr von der damaligen. Ja, wir haben keine Götzentempel hier rumstehen und bei uns riecht es nicht durchgehend nach Opfergeruch. Und trotzdem, unsere Gesellschaft hat längst eigene, breit akzeptierte Tempel und Götzen, vor denen Menschen täglich niederfallen, auch wenn sie es nicht wissen. Macht, Anerkennung und Bestätigung. Erst wenn ich wahrgenommen und akzeptiert und geschätzt werde, kann ich glücklich sein. Erfolg, Komfort, Konsum, Materialismus. Erst wenn ich einen gewissen Wohlstand, finanzielle Unabhängigkeit und viele schöne Dinge habe, bin ich glücklich. Körper und Aussehen. Erst wenn ich ein bestimmtes Aussehen, einen bestimmten Look habe, erst wenn ich so aussehe wie XY, kann ich wirklich glücklich sein. Eine Beziehung kann ein Gott werden. Und ich glaube, der Gott oder die beiden Götter, die über allen Göttern unserer Zeit stehen und schweben, sind die Götter der Selbstbestimmung und Unabhängigkeit. Das sind die Götter unserer Zeit. Ich bestimme für mich, was gut ist. Ich will selber entscheiden, was richtig oder falsch ist. Wer ist Gott? Und wer ist eine Gemeinde, dass sie mir sagt, was richtig oder falsch ist? Das sind die Götzen unserer Zeit. Antipas aus Pergamon weigerte sich, vor den Götzen seiner Zeit niederzufallen. Und Jesus sagt zu ihm, das ist mein treuer Zeuge. Das Beispiel dieses Mannes fordert uns heraus. Es fordert uns heraus, unser Herz und unser Leben zu überprüfen. Geschwister, was sind die Götzen unserer Umgebung, vor denen wir vielleicht doch niederfallen? Und wir müssen dafür nicht sterben. Was sind die Götzen unserer Umgebung, vor denen wir vielleicht doch niederfallen? Und du fragst dich, okay, Rudi, ich falle vor keinem Götzen nieder. Glaub mir, unsere Herzen tun es durchgängig. Tim Keller hat einmal das hier gesagt. Was ist ein Götze? Ein Götze ist eine Sache, die so wichtig für mich ist, dass es für mich nahezu unvorstellbar ist, ohne diese Sache zu leben. Mit anderen Worten, ein Götze ist etwas, für das du nahezu alles tun würdest, um es zu haben oder es zu behalten. Etwas, für das du andere Sachen, sogar Beziehungen, die dir total wichtig eigentlich sind, riskierst und aufgibst. Etwas aus christlicher Perspektive, was dir wertvoller wird als Jesus und deine Beziehung zu ihm. Und deshalb frage ich dich nochmal, wovor fällst du nieder? Ich könnte die Frage noch ein bisschen weiter ausführen. Was hast du sogar vielleicht bereits geopfert? Vielleicht sogar in deiner Beziehung zu Jesus. Und jetzt wird's tricky. Und das hat mich unter der Woche herausgefordert. Als Christen kann uns Folgendes passieren. Wir können unseren Gehorsam gegenüber Jesus opfern auf dem Altar der Selbstbestimmung. Wir können unsere Liebe zu Jesus opfern auf dem Altar einer Liebesbeziehung. Wir können unsere Zeit mit Jesus und unsere Begeisterung für ihn opfern auf dem Altar von Unterhaltung und einem Hobby. Wir können unsere Treue zu Jesus opfern auf dem Altar von Anerkennung. Wir können die gemeinsame Anbetung am Sonntagmorgen, die Gott fordert, opfern auf dem Altar von Komfort und Individualismus. Brauche ich wirklich meine Gemeinde? Götzen können überall entstehen. Sie können überall entstehen, weil unser Herz in der Lage ist, aus nahezu allem einen Götzen zu machen. Und sie rauben und fordern Opfer. Sie leben davon, dass wir ihnen geben. Und das unterscheidet sie vom lebendigen Gott, der uns gibt, damit wir leben. Ja, das ist der Unterschied. Götzen leben davon, dass wir ihnen geben. Der lebendige Gott gibt uns, damit wir leben. Das ist der große Unterschied. Wir sind dazu berufen, treue Zeugen zu sein in unserem Pergamon, mit unserem ganzen Leben zu bekennen, es gibt nur einen Gott, der meine Anbetung und mein Herz verdient, und es ist Jesus. Jesus geht jetzt einen Schritt weiter in seinem Brief und sagt uns, kehr um. Kehr um. In Smyrna sehen wir eine große Taktik des Feindes, um Gemeinde zu zerstören. Verfolgung. Druck. Das hatte er auch in Pergamon versucht und war damit nicht weit gekommen. Ein großer Teil der Gemeinde war treu. Und jetzt geht er zur zweiten Taktik über. Verführung. Und das zeigte Wirkung. Ja, die Gemeinde in Pergamon hatte ein Problem. Sie ließ gefährliche Irrlehren in ihrer Mitte zu. Sie zeigte sich kompromissbereit, wo sie es nicht sein sollte. Und deshalb ruft Jesus ihnen zu, kehrt um. Ja, in Vers 14 kommt ein Aber. Ja, Jesus sieht bei dieser Gemeinde etwas, was gefährlich ist. Und was er sagt ist, ich habe gegen dich, dass du Leute in deiner Mitte weiter behältst, die Dinge lehren und an Dinge glauben, die völlig konträr zu dem stehen, was in meinem Wort steht. Und Jesus macht hier gleich zwei Dinge. Zum einen kritisiert er die Gesamtgemeinde dafür, dass sie zu diesen gefährlichen Kompromissen bereit ist. Zum anderen warnt Jesus aber auch diejenigen, die sich auf geistliche Kompromisse eingelassen haben und mit der Lehre der sogenannten Nikolaiten sympathisierten. Ganz kurz, was für eine Lehre war das? Was für eine Lehre war das, die Nikolaiten? Es war eine Lehre, kurz mitkommen, es war eine Lehre, die zu einer Trennung führte. Und zwar zwischen dem, was ich in meinem Herzen glaube und mit meinem Leben tue. Ihr werdet denken, wie kann man das denn? Wow, das geht super gut. Das geht super gut, werden wir gleich sehen. Es war eine Lehre, die zwischen inneren Überzeugungen und äußerem Handeln trennte. Warum? Man ging einfach davon aus, dass das, was ich mit meinem Körper mache, nicht entscheidend ist und nichts mit meinem Glauben zu tun hat. Und das hatte krasse Folgen. Man konnte an Jesus glauben, aber plötzlich war Sex außerhalb der Ehe wieder okay. Weil es ja egal ist, was ich mit meinem Körper mache. Ich konnte an Jesus glauben, und plötzlich trotzdem an den Götzenopferpraktiken teilnehmen. Weil es egal war, was ich mit meinem Körper mache. Übrigens, diese Trennung zwischen Identität und Körper haben wir heute wieder. Der ganzen Debatte um Sexualität. Und Jesus vergleicht das, was hier in Pergamon war, mit etwas, was in der Vergangenheit schon passiert ist bei Israel. Und wir merken natürlich, diese Lehre war natürlich total verlockend für die Christen in Pergamon. Wir müssen uns das mal überlegen, ja? Wenn es egal ist, was ich mit meinem Körper mache, konnte ich Christ sein und trotzdem an dem ganzen Zeug teilnehmen, was in Pergamon stattfand. Und das bedeutete für mich in Pergamon keine Verachtung, keine Ausgrenzung, keine Diskriminierung, immer noch jemand sein, immer noch dazugehören. Extrem attraktiv. Extrem attraktiv. Und so fing ein kleiner Teil in der Gemeinde an, dieser Lehre hinterherzulaufen. Für ihre Anerkennung und das Gefühl, doch dazuzugehören, waren sie zu diesem Kompromiss bereit. Diese Lehre schien für sie wie ein Ausweg aus ihrem Dilemma zu sein. Und Jesus tritt jetzt diesen beiden Gruppen in der Gemeinde gegenüber. Ja, der Gemeinde, aber auch denen, die sich auf dieses falsche Denken eingelassen haben. Und was wir hier sehen, ist ein Jesus, der voller Liebe ist, aber er ist auch kompromisslos. Er ist kompromisslos und man könnte sich fragen, jedenfalls habe ich das gemacht, als ich diesen Text gelesen habe, Jesus, musst du diese Gemeinde, die es echt nicht leicht hat, wirklich kritisieren? Sie lieben dich doch. Muss man das echt so an die große Glocke hängen jetzt? Das Ding ist, Jesus hängt es an die große Glocke. Er nimmt es nicht auf die leichte Schulter, wenn seine Wahrheit vertauscht wird. Und vielleicht ging die Gemeinde aus Angst vor Konflikten diesen Kompromiss ein. Wir wollen keinen Streit in der Gemeinde. Diese Menschen sagen ja trotzdem, dass sie Christen sind. Ja, wir finden auch nicht gut, was sie machen, aber ja, vielleicht war es auch der soziale Druck. Wenn wir das Sünde öffentlich nennen, was unsere Kultur feiert, könnte es sein, dass wir echt Probleme bekommen. Und Jesus kritisiert seine Gemeinde für diese Haltung und fordert sie zur Umkehr auf in Vers 16. Tut nun Buße. Merkt ihr, wie relevant dieses Sendschreiben für unsere Zeit ist? In einer Kultur, in der Sünde relativiert und normalisiert wird, wird es immer schwerer, als Gemeinde keine Kompromisse einzugehen. Handlungen, Lebensstile, Denkweisen, die Gottes Wort ganz klar als sündig und zerstörerisch bezeichnet, werden in unserem säkularen Umfeld nicht nur praktiziert, sondern sie werden als bereichernd dargestellt. Und es geht noch weiter. Während die christliche Ethik in den vergangenen Jahrzehnten belächelt und als veraltet gesehen wurde, ist der Ton in den letzten Jahren noch mal rauer geworden. Christliche Werte, gerade in der Familien- und Sexualethik, werden mittlerweile nicht mehr als rückständig angesehen, sondern als gefährlich und sogar menschenfeindlich. In einer Kultur, in der normalisiert wird, was Gott Sünde nennt, wird der soziale Druck größer. In einer Kultur, in der die Preisschilder vertauscht werden, fangen selbst Christen an, ethische Prinzipien zu hinterfragen. Und das kann dazu führen, und es führt dazu, dass Christen und Gemeinden anfangen, pragmatisch zu werden und Kompromisse einzugehen. Sünde wird nicht mehr als Sünde bezeichnet. Konsequente Gemeindeerziehung wird nicht mehr durchgeführt, weil sie als lieblos empfunden wird. Und Pastoren und Älteste, die Menschen zur Umkehr und Buße aufrufen, werden als engstirnig eingestuft. Jesus tritt uns als Gemeinde heute gegenüber. Er tritt jedem Einzelnen von uns gegenüber und sagt uns, liebe Gemeinde in Unna, macht keine Kompromisse. Und das bedeutet, dass heute das Gleiche wie damals in Pergamon, Gottes ganze Wahrheit für Lehre und Leben hochhalten. Lüge und Sünde konsequent beim Namen nennen und wenn nötig, Gemeindeerziehung üben. Geschwister, wir glauben an einen liebevollen und guten König. Amen. Amen, ganz genau. Und dieser König, schaut mal ein paar Verse vorher, Kapitel 2, Vers 6, was er sagt. Ich hasse die Werke der Nikolaiten. Das ist der gleiche Jesus. Diese Worte kommen aus dem Mund des Gottes, der sagt, dass er die Liebe ist. Warum? Wie kann das sein? Ganz einfach. Wenn du einen Menschen liebst, wirklich lieb hast, dann wirst du alles hassen, was diesen Menschen bedroht oder schaden könnte. Gottes Hass ist heilig und er richtet sich auf alles, was seiner Heiligkeit entgegensteht und was seinen Kindern schaden könnte. Was die Herzen seiner Kinder kaputt machen könnte. Und deshalb redet Jesus hier so leidenschaftlich, so ernst und nimmt die Gemeinde in die Pflicht. Kehrt um, lasst diese Kompromisse sein. Und ganz wichtig, Jesus redet hier zur Gemeinde. Ja, ich höre manchmal so Sätze wie, ich finde das auch nicht in Ordnung, was XY macht mit seiner Beziehung. Ich würde das auch nicht machen. Aber es ist doch nicht meine Verantwortung. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Unsere Verantwortung ist, Geschwister, Wahrheit reden und Liebe leben. Immer beides. Wahrheit reden und Liebe leben. Wie Jesus. Er hatte ein Herz für Sünder. Keiner hatte ein größeres Herz für Sünder. Aber auch keiner legte den Finger so in die Wunde wie Jesus. Und wir dürfen bezüglich der Wahrheit Gottes niemals Kompromisse machen, sondern unwandelbar festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung. Geschwister, ich habe mir vorgenommen, ich werd an dieser Stelle persönlich werden. Wir als Älteste, wir werden eines Tages vor Gott stehen und wir werden Rechenschaft ablegen dafür, wie wir diese Gemeinde auf der Grundlage von Gottes Wort geführt haben. Und ich kann euch versprechen, solange wir als Älteste hier sind, wir werden keine Kompromisse machen. Wir werden keine Kompromisse machen. Wir werden stehen zu diesem Wort. Wir werden stehen zu diesem Wort, weil ich weiß, am Ende der Zeit werde ich vor meinem Erlöser stehen und ich werde Rechenschaft ablegen, wie wir als Älteste diese Gemeinde geführt haben, auf der Grundlage von Gottes Wort. Und Jesus ist hier unser Vorbild. Schaut mal, wie er mit der Gemeinde redet, voller Liebe, voller Empathie, mit Geduld, aber auch ohne Kompromisse. Und er ist unser Vorbild. Er ist unser Vorbild. Deswegen, die Situation in Pergamon hatte viele Parallelen zu heute. Und nicht nur dahingehend, dass die Gemeinden auch heute Kompromisse zulassen. Tragischerweise, und das ist mir in dieser Woche deutlich geworden, tragischerweise erleben wir eine Art Auferstehung der Lehre der Nikolaiten im 21. Jahrhundert. Und wie meine ich das? Christen sind bereit, Kompromisse einzugehen. In der Lehre, aber vor allem in der Ethik. Wir sind bereit, Preisschilder zu vertauschen. Warum? Weil unsere Kultur es längst getan hat. weil wir dazugehören wollen oder längst nicht etwas nicht aufgeben wollen, was uns total viel wert ist. Und ganz ähnlich zu damals fangen wir an, ein zweigleisiges Christsein zu führen. Was ist ein zweigleisiges Christsein? Ein Christsein, das davon ausgeht, man könne in seinem Herzen an Jesus glauben, das Leben oder einen Teil des Lebens aber getrennt von Jesus führen. Und schon schlucken wir die Lüge der Nikolaiten. Denken und Handeln werden voneinander getrennt. Herz und Hand werden voneinander getrennt. Ist es wirklich so schlimm, Sex vor der Ehe zu haben? Was soll daran problematisch sein, eine Liebesbeziehung zu einem Nichtchristen zu haben? Solange wir uns lieben, ist doch alles cool. Was hat mein Geld mit Jesus zu tun? Muss ich wirklich regelmäßig zum Gottesdienst? Wie ich meine Zeit am Sonntag gestalte, ist doch nicht so wichtig. Meine Beziehung zu Jesus beeinflusst das doch nicht. Ich glaube doch immer noch an ihn. Und schon schlucken wir die Lüge der Nikolaiten. Herz und Hand werden voneinander getrennt. Ich höre immer wieder so Sätze wie, wichtig ist ja, dass man an Jesus glaubt. Amen dazu. Das Problem ist nur, es bringt nichts, wenn ich bekenne, an Jesus zu glauben, aber gleichzeitig alle Gebote und Ordnungen fallen lasse, die er gesetzt hat. Die Wahrheit von Jesus hat ganz konkrete Folgen für mein Herz, für mein Leben. Das Evangelium, das mich befreit hat, hat Relevanz für den Einsatz meiner Zeit, meiner Kraft, meines Geldes, wie ich meine Sexualität lebe, wie ich empfinde in meinem Herzen, für die gesamte Ethik. Das sehen wir ganz deutlich, und wenn du willst, kannst du es gerne aufschlagen in 1. Korinther 6, wo Paulus klar macht, dass es eben nicht egal ist, was ich mit meinem Körper mache. Und wie begründet er das? Mit dem Evangelium. Und mit der Tatsache, dass wir uns nicht selbst gehören. Schaut mal, was er da sagt in 1. Korinther 6, ab Vers 19. Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Körper. Es gibt kein körperloses Christsein. Ich kann nicht auf der einen Seite behaupten, Jesus sei mein Erlöser, während ich auf der anderen Seite Entscheidungen treffe, die diesem Bekenntnis komplett entgegenstehen. Der christliche Glaube trennt nicht zwischen Herz und Hand, sondern wir werden verändert vom Herzen bis zur Hand. Vertauschst du jetzt gerade irgendwo Preisschilder? Machst du jetzt gerade irgendwo Kompromisse in deinem Herzen, in deinem Denken? Jesus fordert dich und mich heraus. Halte jeden Teil meiner Wahrheit für dein Denken und dein Leben fest, auch wenn es herausfordernd wird. Halte fest auch an Wahrheiten, die sich nicht sofort gut anfühlen, die dich zum Loslassen auffordern, die konträr zu dem stehen, was gerade um dich herum gefeiert wird. Jesus sagt uns hier, ich will, dass du jeden Teil deines Lebens an meiner Wahrheit ausrichtest, und zwar kompromisslos. Denn Kompromisse greifen dein Herz an und Kompromisse sind zerstörerisch. Wisst ihr, was spannend ist? Die beiden Namen, die Jesus hier benutzt, Nikolaiten und Biliam, bedeuten übersetzt Besieger der Menschen. Ich glaube, das ist ganz bewusst so gewählt, weil sie zerstören. Kompromisse zerstören. Sie zerstören erstmal dein Herz und werden dich immer weiter von Jesus wegziehen. Und weil du Jesus am Herzen liegst, warnt er dich hier, an diesen Kompromissen nicht festzuhalten. Und ich weiß, das klingt echt hart. Und ich habe damit die ganze Woche gerungen. Meine Frau ist hier Zeugin. Ich weiß, es klingt echt hart, was Jesus hier sagt. Aber er sagt es nun mal. Schau mal in Vers 16 rein und hör mal genau hin, was Jesus hier sagt. Tut nun Buße. Wenn aber nicht, so komme ich bald zu dir und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Jesus sagt nicht genau, was er tun wird. Und ich weigere mich deshalb, das irgendwie da reinzulesen. Aber was er hier macht, und das ist ziemlich klar, er warnt dich und mich. Er warnt dich und mich, und diese Warnung ist richtig ernst. Und Jesus redet hier nicht von Strafe. Wovon er redet, ist, dass er eingreifen wird, wenn wir nicht unsere Kompromisse fallen lassen. Er wird eingreifen, weil er uns liebt. Sein Schwert kann manchmal in unser Leben hineinschneiden, damit wir aufwachen. In Korinth gab es genau den gleichen Fall. wo Paulus sagt, und manchmal legt Gott das Schwert an seiner eigenen Gemeinde an. Warum? Damit wir nicht gemeinsam mit der Welt verdammt werden. Und deshalb sagt Jesus durch diesen Text, kehr um, beende deine Kompromisse und lass die ganze Wahrheit von Jesus zu deinem ganzen Leben reden. Und ich finde es so toll, dass Jesus nicht mit dieser ernsten Warnung aufhört. Er sieht unser Herz, er weiß, warum wir Kompromisse machen, und deshalb endet er mit einer Verheißung. Er endet mit einer Verheißung. Warum waren die Christen in Pergamon zu Kompromissen bereit? Warum sind wir bereit, Kompromisse einzugehen, Lügen in unser Leben reinzulassen? Weil wir uns etwas von diesen Kompromissen versprechen. Weil diese Lügen uns etwas versprechen. Sie versprechen uns nämlich, uns glücklich zu machen. Sie versprechen uns, dass wir das Gefühl von Annahme und Geborgenheit haben werden. Sie versprechen uns das Gefühl, dazu zu gehören, jemand zu sein. Und weil wir Angst haben, diese Dinge zu verlieren oder nicht zu bekommen, gehen wir Kompromisse ein. Und deshalb ist es so genial, was Jesus hier am Ende sagt. Schaut mal rein, was er hier sagt in Vers 17. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Drei Dinge verspricht Jesus hier seinen Freunden. Verborgenes Manna, einen weißen Stein und einen neuen Namen. Und das sind ganz, ganz starke Bilder, durch die Jesus etwas sagen will. Das verborgene Manna ist nicht verborgen, weil es versteckt ist und keiner findet es. Es ist verborgen, weil Jesus das ganz besonders für dich vorbereitet hat. Für seine Freunde. Er will dich damit mit seinem Wort erfüllen und glücklich machen. Er will dich versorgen und er verspricht dir, all die Erfüllung, die du außerhalb von mir zu finden scheinst, sind nur billige Ersätze. Es ist billiger Ersatz. Aber ich habe das verborgene Manna für dich und werde dich versorgen. Ich kann dir Glück schenken, das du außerhalb von mir nicht findest. Und dann verspricht Jesus uns einen weißen Stein. Diese weißen Steine waren in der damaligen Zeit Einladungskarten zu besonderen Festen, die besondere Gäste bekommen haben. Und mit diesem Stein hatten sie das Recht und die Würde, am Tisch Platz zu nehmen. Was will Jesus sagen? Du bist bei mir vollkommen angenommen. Bei mir findest du eine Annahme, die dir keine Beziehung auf dieser Welt schenken kann. Du bist willkommen in meinem Haus, in dem Haus des allmächtigen Königs. Ich gebe dir einen weißen Stein. Und als ob das noch nicht reichen würde, sagt Jesus, und auf diesem weißen Stein steht ein neuer Name, den niemand anders kennt, als nur der, der ihn empfängt. Das ist das Bild von Jesus, der am Strand lang geht und dort weiße Steine sieht. Und er denkt an dich und mich und er denkt an Manuela. Und er nimmt den Stein hoch, das ist ihr Stein, und er schreibt ihren Namen drauf. Und er ist festgeschrieben in diesen Stein. Es ist eine neue, ewige Identität, die ich mir nicht erarbeiten kann und nicht muss, weder durch Geld, noch durch Aussehen, noch durch Leistung. Jesus schenkt es mir einfach so. Merkt ihr, was Jesus macht? Er sagt zu ihnen, hey, geht keine Kompromisse ein, auch wenn euch diese Kompromisse so viel zu versprechen scheinen. Bei mir habt ihr alles, was ihr braucht. Und deshalb, Geschwister, deshalb brauchen wir das Evangelium jeden Tag. Gerade in einer Kultur des Kompromisses wie unserer. Denn das Evangelium erinnert uns an das, was Jesus mir alles schenkt und was er mir noch schenken wird. Was er mir noch schenken wird in diesem Leben und vor allem in dem Leben, das noch kommt. Es erinnert mich daran, dass er der Einzige ist, der die Sehnsüchte meines Herzens stillen kann. Und ich weiß dir nicht, wie es dir nach diesem Text geht, ob du innerlich kalt bist und nichts davon hat dich getroffen oder ob du aufgewühlt bist und merkst, dass du Kompromisse und auch kleine Götzen in deinem Herzen hast. Ich will dich bitten, komm mit diesen Kompromissen zu Jesus. Wisst ihr, warum ich so davon begeistert bin, dass Jesus kompromisslos ist? weil er sich kompromisslos für mich gegeben hat, obwohl er wusste, dass ich ein sowas von kompromissbereiter Jünger bin. Er wusste das. Er wusste, zu wie vielen Kompromissen ich bereit sein werde. Immer wieder. Und der Vater wusste das auch und er machte keine Kompromisse und sandte seinen Sohn ans Kreuz. Und er ließ das Schwert seiner Gerechtigkeit seinen Sohn treffen am Kreuz. Und Jesus machte keinen Kompromiss, um dein und mein Herz zu befreien, um uns von unserer Sünde zu befreien. Er gab alles. Er gab sein Leben. Und deshalb gib ihm deins wieder, kompromisslos. Amen.